Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalaver. Wir besprechen heute, ob wir die Öffentlich-Rechtlichen noch brauchen, besprechen das Vertrauen in diese Institutionen und den Vorwurf der Lügenpresse. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalaver. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu Filmpalaver. Heute mit dem Niklas.
Hallo Tobi.
Hallo Niklas. Wir schnacken heute über die öffentlich-rechtlichen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ob man den noch braucht und was so pro-contra da ist. Starten aber ganz kurz vorher mit einem kleinen Input, was so zuletzt an Empfehlungen rauskam. Was hast du gesehen, Niklas?
Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist Hostiles auf Netflix mit Christian Bale und Rosamund Pike. Regie hat geführt Scott Cooper, kannte ich jetzt nicht.
Kennt man den irgendwoher?
Nee, ich kannte den vorher nicht tatsächlich. Ist ein Spätwestern, würde ich sagen. Mhm. Und Christian Bale muss als letzte Mission, bevor er in den Ruhestand gehen darf, eine kleine Gruppe von Indianern in ihr Reservat zurückbringen. Und der Konflikt besteht darin, dass diese Indianer lange seine Feinde waren und, mehrere Freunde von ihm über den Jordan gebracht haben und er auch mit den Indianern nicht gerade glimpflich umgegangen ist. Und dann spinnt sich so ein Roadtrip quasi, der
kann man nicht Roadtrip nennen,
aber er zieht da mit seiner kleinen Karawane da durch den Wilden Westen und versucht, die Indianer in das Reservat zu bringen. Mhm. Und ich muss sagen, der Film ist, der ist gut. Der hat Christian Bale ist natürlich ein Garant für gutes Schauspiel. Mhm. Rosamund Pike macht das auch sehr gut. Sie spielt da eine Familienmutter, wo die Familie von Indianern umgebracht wird. Also und dann aufgegabelt wird von dieser Karawane, sag ich mal so. Also Konflikt ist vorhanden, reichlich auch. Und ich sag mal so, der Film hat keine Riesenüberraschung. Man kann sich vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. Aber das ist sehr gut umgesetzt und die Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere ist schön dargestellt. Gegen Ende wird es ein bisschen redundant tatsächlich. Aber an sich ist das ein sehr schöner Western mit wunderschönen Bildern. Kann man sich sehr gut geben. Umsonst bei Netflix.
Umsonst bei Netflix. Wie hieß der nochmal?
Hostiles heißt der.
Hostiles.
Feinde auf Deutsch,
glaube ich. Ja. Okay. Merke ich mir mal.
Ja.
Was hast du dem gegeben?
Ich glaube 7/10 oder in Letterboxd Sternen 3,5 Sterne.
Also wir haben, ich glaube, die letzten 20 Folgen nur noch die 5-Sterne-Skala gehabt. Ja. Deshalb wundert es mich gerade, dass du auf einmal mit 7/10 kommst.
Okay, also 3,5/5 Sternen von mir für Hostiles.
Ja. Ich weiß nicht, irgendwann sind wir mal, glaube ich, in die Letterbox-Schiene abgerutscht.
Vor allem, wir hatten mal eine Folge, wo wir wirklich besprochen haben, wie wir es jetzt machen. Und ich glaube, wir haben uns geeinigt auf die 10 Punkte. Und dann haben wir uns nie dran gehalten und das immer so zweigleisig mit beiden Systemen irgendwie immer beschrieben.
Stimmt, eine Zeit lang haben wir immer beides genannt. Ja. Und wir hatten eine extra Folge gemacht über
Bewertungs-Skala
und sowas.
Über IMDb, ja. Rotten Tomatoes und so weiter.
Genau.
Naja, aber
so ist es.
Ja, hast du denn was du in letzter Zeit gesehen hast, worüber du kurz schnacken willst, bevor wir zu den Öffentlich-Rechtlichen kommen?
kurz und knapp. Ich habe nicht viel gesehen, aber ich war tatsächlich zum ersten Mal wieder im richtigen Kino, also im Independent-Kino, im Cinema in Düsseldorf und habe mir Interstellar nochmal gegeben, weil ich den auch sehr cool finde und hat sich wieder bestätigt. Also ich finde den immer noch wundervoll. Christopher Nolan-Fan und Film und gerade laufen wir noch, bevor Tenet startet oder das richtige Kinoprogramm wieder losgeht, gibt es ja noch so ein paar mehrere alte Filme, die jetzt wieder auferlebt werden, sind nächstes Mal so.
Ja.
Und der gehörte dazu und war original mit Untertiteln, also auf Deutsch dann mit Untertiteln. Und das ist mir dann aufgefallen, war ganz gut, weil ich nicht im Kopf hatte, wie heftig Matthew McConaughey im Englischen nuschelt oder so dahin. Ja. Das ist... Alter, du verstehst das gar nicht.
Sehr südlichen Akzent, also dieses Texas.
Ja, Aber das ist so extrem.
Das hat er aber überall, finde ich. Also
ich hatte lange keinen Film mehr mit dem auf Englisch geguckt.
Und der dehnt die Wörter so komisch.
Ja,
das ist, hat eine ganz eigene Sprache.
Aber also ich liebe den Film auf jeden Fall. Und der hat so ein paar Abstriche, der, keine Frage. Aber wenn man den öfter guckt, wird er, finde ich, geiler auch. Und ich habe dem 4,5 gegeben von 5.
Ja, der ist halt super bildgewaltig, ne? Und
soundgewaltig.
Genau, die Orgeln da.
Die Orgeln.
Die Ballern.
Ja. Ja, und ich finde die Storyline auch gut, auch wenn die so ein paar Ecken und Kanten natürlich hat, aber das ist halt auch schwer, den, das bei so einem Thema flüssig durchzuziehen.
Ja, es wird sehr abgespaced, wortwörtlich.
Abgespaced
ist so, im letzten,
schön gesagt.
Im letzten Drittel, ja.
Ja, das ist richtig, ja.
Okay.
Interstellar, Empfehlung gibt's, kann sein, dass es immer Prime oder Netflix gibt, oder
gibt's
gab.
Gibt's bei Netflix.
Bei Netflix.
Und ich habe gesehen, dass die ja auch demnächst nochmal im Kino läuft, und zwar im Uferpalast in Düsseldorf. Also wer den noch nicht im Kino gesehen hat und den mal im Kino sehen will, ab dem 16. Juli läuft der, glaube ich, im Uferpalast.
Ja, okay, schauen.
Und tatsächlich, auch eine kurze Empfehlung von mir, Herr der Ringe läuft im Moment wieder im Kino. Punktuiert, also muss man schauen, wann. Aber ich habe gesehen, alle drei Teile werden teilweise wieder gezeigt, weil die Kinos einfach nichts anderes zum Zeigen haben. Mhm. Wer diese Filme also noch nicht gesehen hat, ich würde jetzt gerne ein paar Freunde der muss sich die auf jeden Fall mal geben und dann die Gelegenheit doch nutzen, die im Kino zu sehen.
Können die Leute einfach kidnappen und da reinsetzen.
Ja, festbinden. So. Du guckst das jetzt alle drei Teile.
Wie bei Clockwork Orange mit diesen Augendingern, dass die auch wirklich gucken müssen.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, es läuft aber auch, was auch kommt, sind zum Beispiel alle drei Teile von 50 Shades of Grey. Also wer da drauf Bock hat, es kommen nicht nur coole Klassiker.
Das hättest du verschweigen können, Tobi.
Das habe ich aber vorhin noch gelesen.
Okay.
Ja. Ja, auf meiner 50 Shades of Grey, auf Grey Fanpage, ja.
Genau, die dich immer up to date, wo die Filme gerade wieder laufen.
Ganz genau, ja. So ist das. So, aber jetzt starten wir mal fröhlich flockig rein.
Die Frage ist, läuft 50 Shades of Grey schon im Free TV?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Das ist mir aber auch egal.
Ja.
Aber schöne Frage, danke, Niklas.
Ja, das sollte eine Rampe werden zum Übergang zu den Öffentlich-Rechtlichen.
Aber so eine holprige Rampe, würde ich sagen.
Holprige, na, ja. Das wird, glaube ich, auch ein holpriger Einstieg, oder? Schwierig, da reinzugehen, das Thema.
Ich frage einfach mal so, hast du schon mal den Rundfunkbeitrag, hast du den schon mal länger nicht bezahlt?
Ob ich den Rundfunkbeitrag länger nicht bezahlt habe?
Wo es dann so eine richtige Nachzahlung gab?
Nee, ich habe den eigentlich immer... Also
vorbildlich
immer bezahlt, ja.
Ja.
Es war schön, als ich noch in einer WG gewohnt habe, dass ich mir den teilen konnte.
Guter Punkt.
Aber jetzt, seitdem ich wieder alleine wohne, zahle ich den leider jedes Mal. Also man zahlt den ja immer alle drei Monate gebündelt.
Und oder du kannst den, glaube ich, auch anders zahlen. Aber
ja, kann sein. Aber das ist auch immer fies. Weil das sind immer dann diese 54 Euro, die auf einmal weg sind, die du nicht so auf dem Schirm hast.
Ja, aber ich sag mal so, Niklas, mittlerweile ist das nicht mehr ganz so schlimm wie im Studentenleben.
Das ist korrekt, Tobi. 54 Euro sind trotzdem 54 Euro. Aber kommen wir, glaub ich, gleich.
Aber es sind auch 52,50 Euro. 17,50 im Monat.
Oder ja, ja, stimmt. 17,50 im Monat ist korrekt, ja. Ja, dann sind es 52,50 Euro, ja. Kann sein.
Ja.
Ich habe irgendwie 54 Euro im Kopf, aber stimmt, du hast recht. 17,50 Euro pro Monat, ja.
Mhm. Ja, aber sag mal erstmal ganz zum Einstieg, was guckst du aktuell oder was nutzt du tatsächlich davon?
Von den Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, sei es jetzt irgendwas bei YouTube, Radio, Fernsehsender, Podcasts mittlerweile ja auch.
Ja, ich tatsächlich mehr als man zuerst denkt. Also ich schaue immer noch gerne die Tagesschau und gelegentlich auch die Tagesthemen. Und die Heute-Show gucke ich gerne.
Mhm.
Damit sind wir schon bei drei Stunden, die alle öffentlich-rechtlich sind. Und tatsächlich, was man ja oft dann nicht so direkt mitbekommt, schaue ich dann doch ganz gerne ein paar Formate, die von Funk finanziert sind.
Genau.
Zum Beispiel Game 2 von den Rocket Beans. Und ich glaube, ja, man, das weiß man immer nicht ganz genau, aber es gibt einzelne YouTube-Channels. Ich glaube zum Beispiel auch der Channel von dem Marty Fischer, wie funktioniert Musik? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, glaube ich, auch Funk. Fantastischer Channel, der genau dir erklärt, wie verschiedene Genre Musik funktionieren und wie du da tatsächlich die die Lieder bauen kannst nach den Regeln dieses Genres. Also super guter Channel, auch von Funk finanziert, meines Wissens nach. Und das sind alleine schon mehrere Sachen tatsächlich, die ich immer noch konsumiere, die öffentlich-rechtlich sind. Ja.
Ja. Ja, dazu kommen noch so bei YouTube auch ganz viel kurz erklärt und all sowas. Also ganz viele davon. Der ganze Arte-Kram gehört ja auch sozusagen dazu.
Der ganze
Arte-Kram, ja. Das ist ja nicht wenig Input.
Ja.
Und halt echt mehrere Podcasts, die jetzt echt alle über Funk laufen. Oder echt einige. Von auch, ich weiß gar nicht was alles, aber
Deutschland 3000, glaube ich, ne? Ist Funk finanziert, glaube ich.
Genau. Hier ist Cinema Strikes Back. Also
ist auch Funk finanziert?
Ja, ja, ist auch ein Filmserien-Podcast.
Ich glaube,
Kino bisschen Plus erfolgreicher nicht, ne? Als hier.
Ein bisschen, ja.
Ja, nur ein bisschen.
Ich glaube, Cinema Strikes Back ist mit Kino Plus zusammen die erfolgreichsten in Deutschland.
Das kann gut sein, ja. Aber gibt es auf jeden Fall mehrere. Also insgesamt.
Filmgorillas gibt es auch. Ja, auf ZDF. Ist auch mit dem Schröcker.
Nicht so viele Konkurrenten bewerben. Ja,
stimmt, wir machen eigentlich nur Werbung, wo man sonst so einschalten kann.
Ja. Genau, also da gibt es schon einiges an Input. Aber ich sag mal so, wann hast du angefangen, damit in diese Schiene zu gucken? Ich sag mal, zum Beispiel die Heute-Show hast du wahrscheinlich nicht vor 10 Jahren geguckt.
Die Heute-Show gucke ich schon vergleichsweise lange, aber vor 10 Jahren weiß ich nicht. Also, aber doch, das könnte schon. Also es, ja. Es könnte genau die Zeit gewesen sein, wo ich damit angefangen habe.
Ja.
Weil ich sag mal, was ich auch ganz gerne gucke tatsächlich aus dem Öffentlichen, ist Die Anstalt.
Oh ja, finde ich ja. Ein großer Fan auch von, ja.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr clever und sehr interessant. Aber diese, sage ich mal, politische Satire, da muss man sich halt auch erstmal hinentwickeln tatsächlich, ne? Das ist
genau.
Das ist nicht etwas, was du tatsächlich in der Schule guckst oder sowas, weil es dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller ist und auch der Humor, der Witz davon, sich erstmal in dir entwickeln muss. So. Also Kabarett und Satire ist etwas, was so langsam kommt.
Nee, das stimmt schon. Ich habe halt auch irgendwie erst vor 5 Jahren so damit angefangen, das so richtig zum Teil zu gucken oder beziehungsweise die Heute-Show jetzt ehrlich gesagt auch immer mal wieder so geguckt, aber dass ich die jetzt, sage ich mal, schon fast suchte, ist jetzt erst seit einem Jahr oder so.
Die Heute-Show, finde ich, hat den großen Vorteil, dass die auch schon lustig ist, wenn du dich mit den Themen nicht beschäftigst.
Ja.
Also die hat einfach so schon ein sehr lustiges Gehabe, sage ich mal.
Und die ist frech.
Und die ist sagen frech, genau.
Also gesagt, so, ja.
Genau, der Lutz van der Horst oder der
Fabian Köster oder so.
Genau,
das ist schon geil.
Auch die Hasel Bürger, heißt sie so?
Hazel Brügger?
Ich weiß nicht.
Ja, von Deutschland, was geht, ist sie.
Ja, genau, das ist dieser todtrockene Humor, das ist einfach nur fantastisch. Aber noch besser wird die Show halt, wenn du tatsächlich dich auch mit den Themen irgendwann mal auseinandergesetzt hast oder so und dann auch mal die kritische Seite tatsächlich davon siehst, also die journalistische Seite von der Show, die auch sehr gut ist, muss man ehrlich sagen. Natürlich immer mit dem satirischen Hintergrund dahinter. Aber gerade in so Zeiten wie heute ist das ja sehr wichtig, finde ich. Und auch sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Aber so würde ich jetzt gerade, wie das alles klingt, klingt es so, als wärst du schon positiv von den Öffentlich-Rechtlichen überzeugt.
Ja. Also ich würde sagen, meine Grundeinstellung, also ich merke schon, du zielst jetzt auf die Fragen ab, braucht man das prinzipiell? Und dann kommt direkt die Frage hinterher, in welchem Ausmaß? Und ich würde auf jeden Fall jederzeit sagen, du brauchst den Rundfunk. Und ich bin auch ein Befürworter für den Rundfunkbeitrag. Also da gibt's meiner Meinung nach wirklich schlagende Argumente, dass es sowas existieren muss. Worüber man natürlich diskutieren kann, ist, ob diese 17,50 Euro sein müssen oder ob man nicht tatsächlich nicht 24 Channels von ZDF braucht, die alle unterschiedlich heißen, ob man das nicht effizienter gestalten kann, ob man da nicht hier und da wirklich Sachen einstampfen müsste. Das ist natürlich dann eine Detaildiskussion und auch eine Kostendiskussion. Dann geht dann schon fast in die Steuerrichtung.
Darüber will man ja nicht reden.
Prinzipiell bin ich Befürworter vom Rundfunk her.
Ja. Bin ich so im Groben und Ganzen schon mal erstmal auf deiner Seite. Ganz kurz mal zum Hintergrund von den Öffentlich-Rechtlichen, warum das ist, dass man, also ich weiß nicht, die meisten werden das wahrscheinlich wissen, aber warum das ist, dass man das nicht über Steuern bezahlt oder staatlich ist, sondern das genau, damit die vom Staat entkoppelt sind, Deshalb geht das auch nicht über über Steuern. Und dass sie sozusagen in dem Sinne senden können, was sie wollen. Und es nicht nochmal so sein kann, dass wie in den 30ern, 40ern Jahren da, dass da die NSDAP da einfach die pure Propagandaschiene fährt, dass das nie mehr passieren kann. In dem Sinne ist es was definitiv super wichtig, dass das eigentlich losgelöst ist von staatlicher Gewalt. Obwohl natürlich da auch so ein Aufsichtsrat besteht, wo so Organisationen, Kirchen, Kulturverbände und auch zum Teil Politiker drin sind, die sozusagen sagen, das dürft ihr nicht. Ja. Aber bei den Politikern immerhin parteiübergeordnet, also im Nachhinein. Ja, ist es schon ein, klar, es wird irgendwie dirigiert, was gesendet wird, muss ja auch. Aber es ist mittlerweile zumindest so, dass auch nur noch ein Drittel maximal staatsnahe Leute da in diesem Aufsichtsrat sein dürfen.
Ich meine, es ist natürlich eine Gratwanderung, ne? So, also
klar.
Weil es muss auf jeden Fall so sein, dass das unabhängig ist. Man sagt ja auch immer, ich glaube, die vierte Säule, ne, des Staates sind die Medien und die das Fernsehen, glaube ich.
Kann sein.
Neben Judikative, Exekutive und Legislative.
Ich höre das mit vierte Säule zum ersten Mal, aber das ist vielleicht auch okay. Von vielleicht mir schlecht.
Vielleicht im Englischen bekannter. The Fourth Estate sagt man da viel dazu, glaube ich.
Es kann super gut sein. Vielleicht ist da einfach eine kurze Bildungslücke bei mir, glaube ich.
Aber tatsächlich hast du da auch jetzt schon was angesprochen mit den Kirchlichen und so weiter, ne? Und dem, dass du halt trotzdem Einfluss, natürlich hast du trotzdem Leute, die versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen.
Mhm.
Und das wirst du auch nicht los. Aber gerade deswegen ist es halt wichtig, dass man etwas hat, was aus der Gemeinschaft finanziert ist quasi und möglichst unabhängig aufgestellt ist.
Mhm.
Und das wird dann auf der einen Seite zur Abgrenzung zum Staat interessant und auf der anderen Seite sehr wichtig in der Abgrenzung zu privaten Sendern, um nicht dem Marktdruck zu unterliegen.
Genau.
Ja. Das sind so die beiden Grenzgebiete, wo ich die stärksten Argumente meiner Meinung nach für die Notwendigkeit von einem Rundfunkbeitrag herrühren.
Ja, ich sehe auch so das Extrem, wenn es nur noch die privaten Sender geben würde, dann würde es irgendwann fast nur noch ASI-TV geben, weil das ist super billig zu produzieren und hat super Einschaltquoten und über Werbung lässt sich das dann top finanzieren. Und,
ja, genau.
Genau, die Öffentlich-Rechtlichen müssen halt nicht auf irgendwelche Einschaltquoten achten, sondern können dann was Hochwertiges produzieren, egal wie viele es sehen. Auch wenn das, klar, hat Pros und Kontras, aber
ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob so Arte, es gibt ja wunderschöne Arte-Dokus.
Auf jeden Fall.
Über so ganz, ganz spezifische Themen. Und ich glaube nicht, dass der Markt das normalerweise belohnen würde. Also es würde wahrscheinlich nicht genug Menschen geben, die diese Videos gucken und die Werbung, die dann da reingeschaltet werden müsste, dann konsumieren, sage ich mal so, dass man diese Dokus bezahlen könnte. Und ich finde schon, dass es auch kulturell auf jeden Fall ein riesen Mehrwert ist, dass man das hat.
Ja.
So.
Ich finde es so ein bisschen gegen die Verdummung Deutschlands irgendwann.
Ja, tatsächlich, ja.
So sehe ich das, ja. Aber aber Werbung finde ich, da hast du auch schon mal einen Punkt, den ich kritisch sehe, dass die trotzdem Werbung schalten. Also es war ja mal irgendwann
tagsüber, ne?
Ja, irgendwie also, genau, da gibt es irgendwelche Regelungen und sowas, aber dass das dann trotzdem passiert, finde ich Käse, wenn man eh schon zahlt. Klar, die brauchen irgendwie mehr Geld.
Ich gerade sagen.
Natürlich ist es günstiger, aber irgendwann war ja mal, hatte ich zumindest im Kopf damals so dieses Versprechen, dafür keine Werbung und dann kam irgendwann die Werbung so schrittweise so ein bisschen dazu.
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher, ob das so eine Frage stimmt, aber so hatte ich es in Erinnerung.
Also ich kann das verstehen, wenn man das in, also ich sag mal, wenn man das auch, ja, es ist tatsächlich schwierig. Ich sehe schon die Notwendigkeit oder ich sag mal, die etwas Gutes darin, wenn man die Beiträge niedrig hält, dadurch, dass man zu Zeiten, wo vielleicht nicht alle Fernseh gucken, Werbung schaltet.
Mhm.
Aber zum anderen machst du dich dadurch natürlich auch tatsächlich wieder zumindest teilweise abhängig von diesen Einnahmen. Und
ja,
schon besteht wieder eine Abhängigkeit zu Konzernen oder zumindest Werbeschaltenden.
Ja.
Was dann wieder dazu führt, dass du Sachen nicht sendest, wo keiner zuschaut, wo nur wenig Leute zuschauen, weil du da keine Werbeeinnahmen generieren kannst und schon hast du wieder das Problem, was man eigentlich umgehen wollte.
Im Nachhinein ja. Also ich finde es zumindest kritisch. Also mich würde es freuen, wenn die das anders regeln würden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber die hatten mal tatsächlich eine Umfrage ist gemacht worden und rate mal, wie viel Prozent der Befragten, ich habe jetzt im Kopf, dass irgendwie 1500 Leute waren, also so eine grobe stichprobenartige Umfrage, wie viele den Rundfunkbeitrag für angemessen und richtig halten.
Nur den Rundfunkbeitrag oder die Höhe? Weißt du das? Also wurde da differenziert?
Nee, ich glaube auch mit der aktuellen Höhe. Also.
Ah, wie viele den für gerechtfertigt halten.
Ja, oder die, den, sagen wir einfach, die das gerne bezahlen.
Es ist halt leicht zu hassen. Weil ja. Es ist halt einfach, du hast halt das Gefühl, dass du für etwas bezahlst, was nicht jeder haben will. Und ich kenne auch viele Leute, die nichts davon konsumieren. Also
vollkommen richtig.
Und dann hast du natürlich das Gefühl, dass du für nichts bezahlst. Deswegen würde mich nicht wundern, wenn der Prozentsatz für die Leute, die sagen, okay, das ist gerechtfertigt, relativ gering ist. Also ich sag mal 25%.
Gerade mal 10.
10?
Ja.
Oh fuck. 10 ist wenig.
10 ist wirklich wenig, ja. Und
aber jetzt würde mich halt interessieren, ob von den 90%, die sagen, es ist nicht gerechtfertigt, ob die nur sagen, es ist zu hoch oder dass die den gar nicht haben wollen.
Ja, wäre spannend. War tatsächlich bei der Frage da nicht dabei. Das ist nur diese eine Frage, die ich gesehen hatte. Ja. Aber ja.
Und ich würde das dann auch gerne differenziert nach Bildungsschichten sehen. Das wäre bestimmt mal.
Und nach Alter.
Und das
nach
ist nämlich Alter.
Ein ganz, ganz großer Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Das, ich stelle dir schöne Schätzfragen weiterhin.
Okay, ja, finde ich super.
Sagen wir mal, Durchschnittsbevölkerung in Deutschland ist ja ungefähr 40. Jetzt mal grob über den Daumen gepeilt. Hm. Wie alt ist das Fernsehpublikum von den Öffentlich-Rechtlichen?
Ach, das, ja.
Das ich glaube, also das Durchschnittliche.
Ich glaube, es ist erschreckend hoch. Ne? Es ist irgendwie, liegt es bei Ende 50 oder sowas?
Ja, 60 Jahren.
60 Jahre, ja.
Und 60 Jahre, das heißt, wenn 40-Jährige gucken, dann musst du auch eine 80-jährige Person direkt haben.
Ja.
Damit du auf diese 60 Jahre...
Ich glaube, die Sache ist halt, dass alle 80-Jährigen halt das gucken.
Weißt ja, du?
Das
ja, genau. Also,
und das ist halt quasi auch noch das Medium ist, mit dem die aufgewachsen sind. Und
ja.
Das ist deswegen dieser Anteil der alten Menschen, die das halt konsumieren, unglaublich gewaltig ist.
Und in dem Sinne, das finde ich nämlich ein wahnsinnig, eigentlich der größte Kritikpunkt. Also ich bin pro Öffentlich-Rechtliche, aber nicht so, wie die das umsetzen, weil die haben fast überhaupt kein Programm für junges Publikum. Mittlerweile ein bisschen klar über YouTube und das Ganze. Aber irgendwie bei so einer Umfrage hatten die auch gezeigt, wie viele Kochsendungen die haben, wie viele Musik Festival-Dinger da, wo fast immer nur Schlager gespielt werden, also was und wie unfassbar viel Geld in diesen ganzen Kram reingeht.
Ja.
Und dann kann ich natürlich vorstellen, verstehen, dass, weil man ja selber auch in der Situation war, dass man als Student, als junger Student, wo man eigentlich fast gar nichts davon haben will, wo du auch teilweise, es gab Zeiten dazu ja auch keinen Fernseher,
also
mittlerweile ist das nicht mehr so, aber du hast kein Radio gehört und denkst dir, ey, warum zahle ich so kacke viel Geld dafür?
Warum bezahle ich das Musikantenstadel?
Im Nachhinein,
dieses Jahr.
Ja. Und in dem Sinne kann ich das voll verstehen, weil da muss man einfach ganz fair mal ein komplettes Programm von jung bis alt und von allen möglichen Schichten irgendwie durchgehen.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass du ja unter gewissen Umständen befreit bist von der GEZ, ne? Also von dem Rundfunkbeitrag, wie er heutzutage heißt. Zum Beispiel, wenn du BAföG kriegst, musst du kein GEZ bezahlen.
Oder Rundfunk pro Tag.
Wir nehmen die Diskussion, haben wir auch gelernt erst, dass es nicht mehr GEZ heißt, sondern mittlerweile Rundfunkbeitrag. Also ein paar Jahren ist das geändert, aber alle haben das noch so als GEZ im Kopf.
Ja.
Tatsächlich war es, glaube ich, BAföG, wo du es nicht bezahlen musst. Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4.
Mhm.
Dann bei gewissen Behinderungen, wenn du blind und taub bist, musst du es tatsächlich auch nicht bezahlen. Und dann gab es noch, fällt mir gerade nicht mehr ein, aber es gab noch ein, zwei Situationen, wo du es nicht bezahlen musst tatsächlich.
Kann sein, aber das ist schon eine geringe Anzahl. Und dann ist schon die Frage, warum müssen BAföG-Leute das nicht bezahlen und Auszubildende schon?
Ja, weil ich denke, Auszubildende.
Also, gehören auch dazu?
Ja, genau. Es gibt, aber wenn du Auszubildenden Zuschuss bekommst oder sowas. Also Auszubildende waren auch dabei. So. Also ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Denkweise, so, okay, wenn wir, dann käme das Geld ja quasi vom Staat, weißt du, für den.
Ja.
Also, und da ist ja auch nichts durchgewonnen.
Sonst. Im Nachhinein, ja. Ja, aber sonst auch, dass, sag ich mal, mittlerweile ist es ja so, dass jeder Haushalt 17,50 zahlt. Egal, ob du da mit 10 Leuten wohnst oder alleine. Das finde ich schon mal vollkommener Quatsch. Also,
ja,
das ist so komplett gegen meinen Gerechtigkeitssinn, den man so im Kopf hat. Und dass auch, ein, wie gesagt, ein Student das gleiche bezahlt wie ein Multimillionär im Nachhinein. Die zahlen alle ihre 17,50 Euro und du denkst dir, das kann so nicht richtig sein.
Nee, das ist...
Also gerade das, also da muss irgendwie muss es da eine...
Staffelung geben oder sowas.
Ja, irgendwas muss da geregelt werden, dass das... Das geht gar nicht klar, gerade weil die Studenten halt viel weniger, als dann die alten Leute, die auch noch viel Geld haben, die das gar nicht so merken. Also das ist kompletter Käse. Da müsste man irgendwie...
Auf jeden Fall, das wäre interessant, ob es irgendwie so ein Modell gibt, dass du, weiß nicht, mit jedem Lebensjahrzehnt einen höheren Beitrag zahlst. Also wenn du in einen, bis 20 zahlst du gar nichts, bis 30 zahlst du dann den tiefsten Satz, bis 40 zahlst du den nächsten... Und dann langsam, wenn du in das Alter kommst, wo dann auch die Durchschnittsalter für dich gemacht sind, dann bezahlst du mehr. Und
genau.
Die Frage ist, ob du dadurch nicht noch mehr quasi forcierst, dass nur Inhalte fürs ältere Publikum gemacht werden, weil die den Hauptteil bezahlen davon.
Ja, das wäre dann im Nachhinein so ein bisschen das die andere Problematik. Aber da gerade beides nicht gegeben ist, alle zahlen das Gleiche und es ist nichts für die Jungen dabei oder fast nichts, ist es halt aktuell einfach Käse. Also dieses System dahinter.
Was auch noch, finde ich, ein Punkt für Kritik ist, den ich kann es prinzipiell verstehen, aber es hat teilweise sehr seltsame Auswüchse, ist die Situation vom ARD und ZDF. Also du hast zwei Fernsehsender, die große Fernsehsender, die öffentlich finanziert sind. Und die Idee dahinter war ja auch wieder quasi so eine Gewaltenteilung-Idee, dass wenn ein Sender korruptiert wird, also wenn ein Sender Propagandamittel oder sowas einsetzen sollte, dass man dann immer noch eine zweite Institution hat, die dagegen steuern kann. Mhm. Die Idee dahinter ist auch die richtige Idee. Und gerade die Deutschen wissen ja, dass sowas nicht zu unterschätzen ist. Also dass das durchaus Sinn machen kann. Aber es gibt halt seltsame Auswüchse davon, wenn zum Beispiel zu einer WM, Fußball-WM, zwei Teams von Kameraleuten und Moderatoren
oder auch
und
Studios
genau irgendwohin entsandt werden, was unglaublich viel Geld kostet, wo man dann ernsthaft sagen kann, da besteht wenig Propagandagefahr. Da reicht eigentlich ein Team der Öffentlich-Rechtlichen, die das abdecken. Ich glaube, sie haben es auch mittlerweile besser gemacht. Also das war, glaube ich, ein großes Thema bei der WM in Brasilien, glaube ich.
Es war öfter mal ein großes Thema, tatsächlich, glaube ich.
Aber. Was ja auch tatsächlich meiner Meinung nach auch wirklich Quatsch ist. Also das ist etwas, wo du relativ einfach hohe Kosten sparen kannst, über das Ganze betrachtet. So.
Ja.
Das Problem ist nur, dass die Intendanten von den, oder dass die auch die Strukturen von diesen beiden Sendern ja tatsächlich konkurrenzmäßig unterwegs sind.
Genau.
Und dass beide dann natürlich den Batzen Fußball haben wollen, der ja sehr, sehr viel.
Dabei muss ich sagen, dass ich das ist ja auch eine allgemeine Kritik, die öfter geäußert wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht dafür da sind, zu unterhalten oder Sportprogramme, weil was sie für Sport bezahlen, das sind, ne, kann man sich ja vorstellen, absurde, dass sie diese Rechte haben, das sind Summen, weit weg von dem, was man so fröhlich bezahlen kann. Und deshalb finde ich sehr kritisch.
Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, oder wo ich auch nicht, also wo ich das richtig finde, ist, dass man kann argumentieren, dass zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft ist ja eine, wird ja auch öffentlich finanziert, glaube ich. Ne? Also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem DFB da funktioniert. Oder ob die Nationalmannschaft quasi, also ist eine gute Frage. Weil jetzt würde mich nämlich interessieren, weil du hättest ja zumindest, wenn das öffentliche Gelder sind, die da irgendwie reinfließen, hast du ja ein Recht darauf, das zu sehen.
Ja.
Weißt du, und wenn das dann zu privaten Sendern immer abwandert, die vielleicht das hinter einer Paywall verstecken, quasi, dann zahlst du nicht nur den Rundfunkbeitrag, sondern auch noch, wenn du das sehen willst, dann diese Paywall. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Also,
dass es gewisse Inhalte gibt von Nationalteams oder so weiter, wo du ein Recht darauf hast, quasi das zu sehen. Und wo ich dann verstehen könnte, wenn Leute sich aufregen, wie kann es sein, dass ich in Deutschland den Rundfunkbeitrag bezahle und keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen kann.
Ja. Ist korrekt, ja.
Allerdings weiß ich auch gerade nicht genau, ob das nicht einfach also so funktioniert. Das ist mir da gerade in den Kopf geschossen.
Das ist aber auch die Frage, insgesamt mit Sport, das dürfte ja nicht bei Fußball, das müsste ja dann die komplette Schiene irgendwie abgedeckt werden. Ich finde es so kritisch, wenn irgendwie ZDF dann für unfassbare Millionen Summen sich die Rechte an diesem einen Spiel da kauft und ARD dann da und du denkst dir,
Wenn die sich gegenseitig hochpeitschen, das wäre das Katastrophalste, was du dir vorstellen kannst.
Ja, also die haben insgesamt 8 Milliarden pro Jahr, die öffentlich-rechtlichen. Oder zum Beispiel, wenn dann so ein Til Schweiger-Tatort kommt, wo die einfach mal 1 Million rausballern oder sowas, wo du auch so denkst, ja, sorry, das ist, das muss nicht sein.
Ja, aber da kommt natürlich dann auch zum Tragen, ich weiß, der war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich, ne? Aber dass die natürlich immer auch in diesem, ja, in diesem, sag ich mal, Diskurs gefangen sind, dass ihnen auf der einen Seite vorgeworfen wird, ihr macht nie was Cooles mit dem Geld. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die was Gewagtes machen, machen oder sowas, dann ist es oft zu teuer. So, ja, keine Ahnung, also.
Ja, man kann es doch nicht jedem recht machen. Das ist halt das Problem.
Ich frage mich halt, also wo ich tatsächlich diese größten Kritikpunkte sehe, ist zum einen, wie viele Untersender es gibt. Also, ach, was wir noch gar nicht.
Mit NDR und SWR oder was meinst du alles?
Ja, genau. Und davon gibt es dann ja noch immer 3 oder 4 Untersender.
Ja.
Also Bayerischer Rundfunk oder sowas, da gibt es richtig viele. Ist es Alpha zum Beispiel? BR Alpha? Wo immer die Lashes Kosmos und sowas lief?
Da bin ich mir unsicher.
Ja, auch was ich immer geguckt habe. Oder Neo Magazin Royal ist auch etwas öffentlich finanziert.
Ja, das CDF Neo halt. Ne?
Ja, genau. Ja. Was interessant ist. Oder was cool ist. Ja, aber also, was du auch eben angesprochen hast mit den Musikantenstade und den Umsummen, die auch für Wetten, dass draufgegangen sind. Oder zum Beispiel diese Talkshow mit Thomas Gottschalk, ne? Wo der Thomas Gottschalk sich die hat königlich bezahlen lassen.
Ja.
Was man natürlich aus seiner privaten Position auch verstehen kann. Ich meine, wenn du einen gewissen Wert hast, dann willst du den auch bezahlt bekommen. Die Frage ist dann, ist es gerechtfertigt für den Beitragszahler, dass da irgendwie mehrere Millionen für diese eine Person draufgehen?
Ja, die hatten eine Studie gemacht letzten Jahres, dass allgemein die Angestellten bei den Öffentlich-Rechtlichen zu hoch bezahlt werden. Das war eine neutrale Studie und das kam raus im Vergleich zu
der Branche.
Der Branche an sich, genau. Und klar, die haben, also man muss ja sagen, das Netzwerk oder auch die Referenten, die die für, auch für die ganze Tagesschau, für die Infos, die die weltweit haben, das ist ja ein super riesiges Netzwerk und das sind ja auch hochqualifizierte Leute, was auch wichtig ist, aber ist natürlich trotzdem blöd, wenn, genau, oder wie Thomas Gottschalk oder alle möglichen Leute, die da irgendwie arbeiten, dann mehr Geld bekommen, als man sollte. Das finde ich auch ein Kritikpunkt. Und was man ja auch hat, dass allgemein diese ganze Transparenz überhaupt oder diese Strukturen.
Ja.
So als Otto Normalbürger kannst du da ja überhaupt nicht sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Du kannst nicht kein bisschen irgendwie abstimmen. Es wäre auch mal cool, wenn die, ich weiß nicht, die könnten ja auch mal eine Umfrage an alle Beitragszahlenden hauen und sagen, worauf hättet ihr denn Interesse? Und dann machen die so ein paar Vorschläge. Ja, ganz ehrlich, das ist Geld, das du bezahlst. Das ist mehr Geld, wesentlich mehr, als du bei Netflix oder sonst was bezahlst, wo du unfassbar viel Input hast. Und irgendwie hast du dann doch kein Mitspracherecht.
Was mich auch interessieren würde, wie sehr vertraust du den Institutionen, also zum Beispiel der Tagesschau?
Lügenpresse.
Ja, genau. Das ist nämlich genau das, ich sag mal, gerade im Vergleich zu dem amerikanischen Modell, wo es ja de facto sehr perspektivischen Journalismus gibt mit CNN und Fox, die quasi aus 2 Lagern schießen und dann musst du hoffen, dadurch, dass du beides konsumierst, dass du irgendwie ein halbwegs wahres Bild bekommst. Habe ich zumindest das Gefühl in Deutschland, dass die Tagesschau und auch die Tagesthemen doch noch sehr objektiv sind und noch eine sehr hohe Qualität liefern. Allerdings, gerade weil die noch dieses hohe Ansehen haben, läufst du natürlich Gefahr, wenn dann irgendwann mal etwas tatsächlich perspektivisch verzogen ist.
Dass du dran glaubst. Dann
genau, ja. Das,
das ist aber ein Problem, was du immer haben wirst bei allem.
Da
kannst du halt nichts finden. Aber ich habe auch, mein Vertrauen ist super hoch. Ja. Also ich bin ganz weit weg von der Lügenpresse. Und schon allein, dass die AfD das schlecht findet, sagt, dass ich das gut zu finden habe.
Tatsächlich so einfach, bin ich auch da. Vor allem, weil ich auch immer noch das Gefühl habe, dass das einer so der großen Fragen wird für die nächsten Jahrzehnte. Dass irgendwas, also du brauchst Institutionen, denen du vertrauen kannst, damit du deine Meinung auf irgendetwas basieren kannst, wo du glaubst, also wo du davon ausgehen kannst, dass es immerhin nahe an der Wahrheit ist.
Ja.
Weil wenn du das verlierst durch Social Media, durch den perspektivischen Journalismus, durch diese Narrativen, die da eingewoben werden in diese Beiträge. Mhm. Wenn du das komplett verlierst, dann ist es kein Wunder, dass alle nur noch verwirrt sind. Das so.
Ja, du merkst es ja, finde ich, schon so. Also wenn du schon einfach mal so ein paar Verschwörungstheoretiker,
ja,
irgendwas von anhörst, dann ist das echt, ja. Ist eigentlich ein ganz anderes Thema nochmal, ne? Es gehört komplett dazu, aber ja, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, so meine ich gerade, über.
Ja.
Aber es geht mehr fast Richtung Medien und weniger Richtung Filmserien.
Aber ich finde, das ist eigentlich so eine der zentralen Fragen, weil wenn du bereit oder wenn du sagst, okay, ich vertraue den Institutionen genug, mhm, und ich bin bereit, diesen Beitrag zu zahlen, weil ich das nicht missen will. Also ich will diese, sagen wir einfach mal, diese neutrale Quelle an Informationen, die ist so viel wert in der heutigen Zeit,
ja,
eigentlich noch mehr wert als je zuvor, weil es so viele andere Quellen, ja, gibt. Also es ist wie so ein Leitschiff, sage ich mal, in einer Armada an Schwachsinnsreportagen so. Und deswegen, meiner Meinung nach, könnten die super viel einstampfen, wenn sie sich nur genau darum kümmern, dass die wirklichen Fakten, die die kommunizieren, wirklich geprüft sind und so nah an der Wahrheit wie möglich.
Ja, das ist richtig. Aber das finde ich auch der ganz große Pluspunkt nochmal von den Öffentlich-Rechtlichen,
ja,
dass du da wirklich eigentlich relativ hochqualifizierte, ehrliche, eine ehrliche Presse hast somit.
Ja.
In dem Sinne.
Genau.
Und die haben, hatte ich auch nochmal nachgeguckt, ein Informationsangebot, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sind 43% der Sendezeit. Also es ist mehr oder weniger fast die Hälfte, die wirklich dafür nutzen, das ist schon mal gut. Und dann kann man auch gerne da nochmal mehr Geld reinpacken und dann das einem Musikantenstadel wegpacken,
ja,
auch wenn dann eine Oma unglücklich ist.
Ja, ja, das ist genau.
Ja, das denke ich. Was ich noch cool fand, die haben in England, also da ist sozusagen das erste Modell mit BBC da von den Öffentlich-Rechtlichen mal etabliert worden. Also da kommt die Grundidee her und mittlerweile ist das in Europa relativer Standard und wir bezahlen da auch durchschnittlich. Also wir sind da auch nicht die teuersten oder sonst was. Und in England haben die es gemacht. Die haben zu mehreren Haushalten sozusagen eine Studie gemacht. Mit 9 Tagen durften die nur noch privates Fernsehen und Radio konsumieren. Mhm. Und nichts mehr von den Öffentlich-Rechtlichen. Und 2/3 danach wollten unbedingt die Öffentlich-Rechtlichen zurück.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Weil ich glaube, vielen ist einfach gar nicht bewusst, was überhaupt alles davon kommt, wie viel jetzt wirklich damit zusammenhängt. Und dass es da wirklich eine unfassbare Menge an gutem Content gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich, ja.
Wir scheinen uns ja einig zu sein, ne, dass die notwendig sind und wichtig, dass man es aber wesentlich effizienter und schlanker gestalten könnte, höchstwahrscheinlich.
Ja, und gerechter irgendwie und transparenter.
Transparenz ist genau das Wichtige, ja.
Da muss irgendwie was passieren. Ich glaube, da passiert auch was. Ich meine, da ist ja in den, zum Beispiel dieses, dass 1/3 nur noch, also ganz oft war ja die Kritik mehr oder weniger, ob die GZ CTF ist, mehr oder weniger. Mhm. Weil, CDU ist, meine ich.
Ach so.
Also CTF ist gleich CDU, weil das eigentlich der ganze Kram von denen immer kam. Aber dadurch, dass sie jetzt auch nur noch maximal 1/3 staatsnahe Leute da haben können, dürfen, ja, wird das, finde ich, alles schon, geht's in die richtige Richtung.
Wird dann auch ein richtig schwieriges Thema, ne? Wenn du dann so in die Talkshows und so weiter gehst, ne? Und in die,
ja,
in so hart aber fair oder Anne Will oder Maybrit Illner oder sowas, wie du die Gäste einlädst. Weil du musst ja neutral sein und so. Und wenn du dann immer nur CDU und SPD einlädst, dann verziehst du es perspektivisch schon wieder.
Also oder wenn du den über den Mund fährst, der Moderator, der hat ja unfassbar viele Möglichkeiten da.
Ja, also das ist echt, das ist eine schwierige Gratwanderung, die da tatsächlich leisten müssen. Mhm. Und ich finde, auch wenn man gerade ins Ausland guckt, machen die Deutschen das noch vergleichsweise gut.
Ich denke auch, ja.
Vor allem, wenn man nach Polen guckt gerade. Also, hast du es mitbekommen, dass in Polen gibt es ja so einen harten Rechtsruck im Moment? Und da werden die Medienhäuser quasi so infiltriert tatsächlich. Also so unter den Staat gezwungen, sage ich mal. Und das ist natürlich genau das, was auf keinen Fall passieren darf.
Mhm. Das stimmt schon.
Und gerade wenn Leute argumentieren, dass sie nur noch private Sachen haben wollen, die haben halt keinen, private Fernsehsender haben halt de facto kein moralisches Gewissen. Das sind am Markt agierende Unternehmen, die einfach sich danach richten, was der Markt will. Und das kannst du denen auch nicht vorwerfen, weil die halt profitorientiert sind. Also die haben keinen Bildungsauftrag de facto.
Genau, also die Bildung würde komplett untergehen da.
Ja, genau. Und dann kann man die halt verteufeln, wie man will. Solange es genug Leute gucken, interessiert die das nicht.
Genau, ja, das ist richtig.
Und
es wird immer genug Leute geben,
genau,
die das gucken. Das ist halt das Problem.
Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man noch die Öffentlich-Rechtlichen hat.
Ja, ich finde auch, wenn man jetzt gerade mal heute Show guckt und ist nicht, ich finde überhaupt nicht, dass die jetzt irgendwie sagen, die CDU ist cool, dass das irgendwie da rüberkommt, sondern die ballern eigentlich jede Partei irgendwie in die Ecke und
ich würde die heute Show sogar eher links einordnen vom politischen
Ja, ein bisschen mehr links, das stimmt schon.
Ich glaube, die Anstalt ist auch eher links.
Ja.
Also man muss halt auch, das ist halt auch die Sache, ne? du musst eine Vorstellung davon haben, wie das funktioniert. Also
Ja, ich sag mal, klar, du findest die natürlich auch so, umso cooler, umso mehr die, sag ich mal, auch so deine eigenen Meinungen vertritt. Das ist halt auch wieder so ein bisschen grenzwertige Sache, aber ich finde, insgesamt hauen die aber auch genauso die Linken und die Grünen und alles in die Pfanne.
Ja.
Also da gibt's genug.
Über die SPD machen sich mehr als genug lustig.
Ja, aber ehrlich, ich hatte noch keine Partei gesehen, wo nicht echt, sich sehr.
Ja.
Also teilweise finde ich das so extrem. Ich fand immer noch, ich weiß echt nicht, wie man so ausspricht, Hazel, Brügger, wie auch immer.
Ja.
Da war die irgendwann beim Weltfrauentag und hat den Altmaier getroffen. Und ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Altmaier-Fan. Von vorne bis hinten nicht. Und hat dann gefragt, also den wirklich per Mikro gefragt, ob die denn auch, ob er glaubt, dass sie bessere Chancen hätte, wenn sie Alt und Eier in ihrem Namen hätte. Und ich dachte mir, Alter, das kann man sich eigentlich fast nicht erlauben, aber ziehen das dann einfach durch. Finde ich super gut.
Immer faszinierend, mit welchem Todernst sie dann die Leute anguckt.
Ja. Ja, Todernst und dieses teilweise auch, wenn die einfach voll neben der Spur und gerade irgendwo anders im Gedanken,
Ja.
Nee, das sind so. Ja, man kann eigentlich zusammenfassen, sind super gut, super wichtig, sollten bestehen bleiben, aber mit Finanzierung und Transparenz und Programm und allem müssen die noch so ein bisschen.
Genau, sind sie tatsächlich ein bisschen. Ja. Das Problem ist, was du eben angesprochen hast, zu fragen, was die Leute sehen wollen.
Ja.
Das ist dann wieder auch die Grafik,
ne? Ja. Ja, aber da geht es dann auch um, das meine ich jetzt gar nicht so bezogen, wollt ihr ASI-TV sehen oder wollt ihr eine Doku sehen, sondern welches Informationsangebot ihr auch haben wollt.
Ja.
Also nicht, es soll nicht in die Unterhaltungsschiene gehen, sondern schon auf dem Informationslevel. Und wenn dann einfach mal, sage ich, 50% sagen, die wollen nicht 7 Musikantelstadel-Dinge haben und die anderen so, dann muss man das halt mal ein bisschen equalizen. In dem Sinne meine ich das. Also es bezieht sich auch viel auf die Altersgruppe.
Ja. Ich glaube, es wird nochmal interessant, wie das jetzt im digitalen Zeitalter sich genau entwickeln wird. Weil ich glaube, die Etablierung von Funk als ein sehr dezentrales öffentlich-rechtliches System war schon ein wichtiger Schritt. Weil es ist einfach so, dass sämtlicher Medienkonsum langsam ins Internet wandert und du die Öffentlich-Rechtlichen da nicht so gut platzieren kannst. Also die sind dann halt nicht auf dem Kanal 1 und 2. Sondern die sind auf irgendeiner Seite, wo du nicht automatisch hinkommst, sagen wir es mal so.
Ja.
Und da haben sie mit Funk, glaube ich, einen richtigen Schritt gemacht. Und was man auch sagen muss, hast du bestimmt auch gelesen, im Zuge der Corona-Pandemie sind die Einschaltquoten von der Tagesschau und den Tagesthemen in den Himmel geschossen.
Also hoch wie seit 50 Jahren nicht.
Ja.
Das ist schon extrem,
extrem
positiv, finde ich.
Sehr positiv, wo du nämlich dann merkst, die Leute haben doch noch Vertrauen in die Institutionen und dass das halt noch die zentralen Anlaufpunkte sind für die Nachrichten, wenn es dann wirklich mal wichtig wird. Also das tatsächlich hat mir das auch so einen Hoffnungsschimmer gegeben, weil ich dachte so, okay. Und gleichzeitig musst du halt immer die Sorge haben oder musst darauf achten, dass diese Informationen tatsächlich wahrheitsgetreu sind und und so gut recherchiert, wie es geht.
Ja.
Was ich übrigens auch noch sagen wollte, was ich eine sehr gute Entwicklung finde, wenn man die Tagesschau verfolgt hat in den letzten Jahren, sind die dazu übergegangen, dass sie so kleine Erklärungsgrafiken machen.
Mhm.
Das also rein so visuell kurz darstellen, wie das funktioniert. Zum Beispiel, wenn es um die Europäische Zentralbank geht oder wie Eurofonds funktionieren. Da machen sie oft so in 30 Sekunden kurz, wie das ganz grob funktioniert. Finde ich unglaublich produktiv, also unglaublich wichtig.
Ja, gerade für, sag ich mal, auch die jüngeren
Zuhörer,
Zuschauer.
Ja, weil bist du generell auch mal, es ist ja einfach so, dass alles so komplex geworden ist und so kompliziert, dass du fast nichts mehr durchblickst. Und wenn dann irgendwie die Frage kommt nach den Corona-Bonds oder sowas, da weißt du ja erstmal überhaupt nicht, was beeinflusst das und so weiter. Und wie habe ich diese Thematik zu verstehen? Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank? Welche Rechte hat die EU? Was bedeutet das, wenn die Deutschen irgendwie diese Schulden teilen mit Italien oder sowas? Du hast ja überhaupt keine, also du hast eine Allgemeinbildung, aber die reicht ja nicht mehr heutzutage für so komplexe Themen.
Zumindest nicht für alle komplexen Themen, die einen mittlerweile so beschäftigen, ne?
Ja.
Also irgendwie ist man, ich habe keine Ahnung, wie das ja, früher war es ja vielleicht nicht anders, aber irgendwie hat man so viele unterschiedliche Themenfelder mittlerweile, dass du echt nicht mehr durch alles durchblicken kannst.
Es gibt ein,
finde ich.
Ja, es gibt ein ganz fantastische Interviewreihe von dem Giovanni Di Lorenzo. Den kennst du vielleicht, das ist der ist der Herausgeber von der Zeit, der Deutschen, und von, wie heißt das, 5 vor 9 oder sowas, das ist eine Talksendung auf dem WDR. Und der hat so eine Interviewreihe mit dem Helmut Schmidt gemacht. Und da haben die auch schon so Fragen diskutiert und auch so die Komplexität von den Systemen. Und da ging es dann unter anderem um eine Gesundheitsreform und dass die Zeit darüber berichten wollte.
Und das haben die mit Helmut Schmidt gemacht, während er Zigaretten geraucht hat?
Ja, tatsächlich war der Helmut Schmidt ja Autor für die Zeit, nachdem
er...
Ja, ja, genau, der hat immer noch gequalmt. Aber dann hat der Giovanni Di Lorenzo halt erzählt, dass er in seinem Editorenraum, also in den wirklich hochrangige Journalisten, die alle Ahnung haben, da kam dann eine Gesundheitsreform und niemand hat genau verstanden, was da passiert. Weil es einfach in Deutschland nur noch 5 Leute gab, die das komplett durchblickt haben, dieses System. Das ist halt so, du brauchst halt krasse Experten mittlerweile, um überhaupt analysieren zu können, was da genau passiert. Das ist halt auch jetzt wieder schon ein anderes Thema, kommen wir immer vom Hölzchen auf Stöckchen.
Aber kurze letzte Abschlussfrage, wenn du das preisgibst. Was für eine Zeitung liest du, wenn du Zeitung liest?
Ich lese de facto keine Zeitung mehr.
Gar nicht mehr?
Ich lese nur noch die Spiegel und die Zeit-App eigentlich primär.
Ja, aber es sind ja irgendwie Zeitungen.
Ja, aber es ist halt digital mittlerweile.
Ja, aber ich meinte, welche, also
ach so, ja, ich,
dann welche lese Presse ich, dahinter steckt.
Also ich lese
Zeit und Spiegel,
Zeit, Süddeutsche ab und zu und dann halt die Tagesschau, wenn ich die sehe. Ja.
Das ist aber ganz solide, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch.
Aber hättest du jetzt nach dem ganzen Kram auch gesagt, dass du die Bild liest, dann wäre dieser Podcast irgendwie ein bisschen zunichte.
Nee, also ich habe immer noch Vertrauen in die alten journalistischen Institutionen, auch wenn so jetzt so wie Sachen wie mit dem Rolotius oder sowas, die bombardieren das natürlich, ne? Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen.
Sag mir nichts.
Das war der, ich glaube Rolotius ist der richtige Name, das war der Spiegel-Journalist, der tatsächlich von seinen Beiträgen 80% gefälscht hat.
Ah ja,
das ist so, sind
halt dann leider
ist
halt Ausnahmen
schwarze auch, ne? Schafe, genau, und da musst du dann durch transparentes Verhalten und Eigeninitiative für diese hohe Qualität, die man, also Qualitätskontrolle von den eigenen Artikeln, da muss man gegensteuern, weil das bombardiert, das gibt natürlich der AfD und den Presse, Lügenpresse-Schreiern, gibt das natürlich Munition in die Hand.
Auf jeden Fall.
Da musst du hart gegensteuern und selbst hohe Maßstäbe ansetzen. Aber ich finde, das haben die eigentlich ganz gut gelöst.
Ah ja. Hey, ganz schön informativer heute hier, ne? Ja,
wesentlich mehr Bullshit als sonst, muss man sagen. Wesentlich weniger, sorry. Ich wette, das wird die schlechtest geklickteste Folge, die wir je hatten, weil es viel zu...
Viel zu deep ist, meinst
du? Viel zu deep ist, ja, viel zu unentertainment-mäßig.
Also wir sollten uns eher bei der Unterhaltungsschiene bleiben und
nicht
hochqualitativ.
Schauen wir mal, was die Zahlen sagen.
Ja. Aber ist ja auch immer gut, dass wir nach so 20 irgendwas Folgen nochmal so ein bisschen irgendwas Sinnvolles haben. Ich fand das Thema einfach spannend.
Ja.
Ja.
Alles klar.
Würde ich sagen, rappen wir das ab und freuen uns in 4 Folgen auf Marcells Filmquiz.
Ah ja, stimmt. Rap, rap, rap.